Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Viele internationale Beobachter werten die Abstimmung im UN-Sicherheitsrat in der vergangenen Nacht als Erfolg, obwohl die Resolution, die den Krieg Russlands in der Ukraine verurteilen und zu einem Ende dieses Kriegs aufrufen sollte, nicht angenommen wurde. Das klingt wie ein Widerspruch, lässt sich vergleichsweise leicht erklären. Russland ist das einzige Land, das sein Veto eingelegt hat. China hat zusammen mit zwei anderen Ländern sich enthalten. Und schon diese Tatsache, dass China nicht ein Veto eingelegt hat, werten viele als Erfolg. Überhaupt ist die Rolle Chinas in diesem Konflikt in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert und auch widersprüchlich. Wir wollen versuchen, da jetzt einiges zumindest zu klären, und zwar mit Eberhard Sandschneider. 22 Jahre lang hatte er eine Professur für Politik Chinas und internationale Beziehungen an der Freien Universität Berlin. Jetzt ist er seit knapp 2 Jahren Partner bei den Berlin Global Advisors. Schönen guten Morgen, Herr Sandschneider.
Schönen guten Morgen, Herr Kassel.
Ich finde einen zeitlichen Ablauf gestern Nachmittag auch hochspannend. Es gab zunächst ein Telefongespräch zwischen Putin und Xi, den beiden Präsidenten. Und relativ kurz danach war dann plötzlich klar, Russland und die Ukraine sind prinzipiell zu Verhandlungen bereit. Kann man daraus jetzt schließen, China ist das einzige Land, das überhaupt noch ernsthaften Einfluss auf Putin hat?
Na, das ist natürlich eigentlich blanke Spekulation, um mal so zu sagen. Was die beiden miteinander besprochen haben, wissen wir natürlich nicht. Ich halte den Einfluss von China auf Putin durchaus für begrenzt, denn China sitzt da ein bisschen zwischen Baum und Borke. Auf der einen Seite hat Xi Jinping auch während der Olympiade die Unterstützung für Putin in seiner Kritik, insbesondere an der NATO-Osterweiterung, deutlich gemacht. Da muss man dazu sagen, die NATO-Osterweiterung ist für China keine strategische Bedrohung. Die wird in dem Land auch nicht in dem Sinne diskutiert. Das ist weit weg im fernen östlichen Europa. Aber die Kritik an den Vereinigten Staaten ist natürlich etwas, was man teilt. Und man muss auf der anderen Seite sehen, China hat massive wirtschaftliche Interessen in der Ukraine. Das Land, das für seine Getreide- und Maisproduktion bekannt ist, ist verantwortlich für 30% der chinesischen Importe. Das ist kein Pappenstiel. Außerdem haben chinesische Investoren in den letzten Jahren massiv in der Ukraine investiert, beispielsweise in größer angelegte Landkäufe. All das ist jetzt natürlich auch wirtschaftlich bedroht. Insofern kann man sagen, die chinesische Position ist alles andere als eindeutig. Und der Außenminister hat sehr, sehr deutlich gemacht, auf der Münchner Sicherheitskonferenz, aber auch in Stellungnahmen danach, China setzt sich für die Souveränität aller Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen ein. Und es ist mehrfach gesagt worden, das schließt die Ukraine ein. Das kann man als eine klare und deutliche Kritik am russischen Vorgehen werten.
Dann frage ich aber mal ganz naiv, China und Russland sind ja nun seit Jahren strategische Partner, so haben Sie das gerade auch in Peking bei den Winterspielen immer wieder genannt, arbeiten nicht in allen, aber einigen Bereichen zusammen. Kann da China sich nicht darauf verlassen, dass wenn die Ukraine von Russland kontrolliert wird, dass dann trotzdem dieser Weg für die sogenannte neue Seidenstraße und alles andere frei bleibt?
Ja, das ist die spannende Frage. Das hat dann auch weniger mit dem Verhalten Russlands, sondern mit der Reaktion des Westens zu tun. Sie haben diese berühmte Initiative, das ist die außenpolitische Kernstrategie von Präsident Xi Jinping angesprochen, die neue Seidenstraße, Belt and Road. Belt and Road lebt davon, dass die Grenzen auf der eurasischen Landmasse durchlässig sind. Wenn es einen neuen, wie es gelegentlich jetzt formuliert wird, eisernen Vorhang geben sollte an der Ostgrenze der NATO, dann wird dieses Projekt zumindest auf dem Landweg erschwert. Belt and Road hat viele Komponenten, auch eine maritime Komponente, sogar eine arktische. Das würde alles weiter funktionieren, aber die zentrale Komponente, die Seidenstraßeninitiative, die den eurasischen Kontinent durch Infrastruktur und Handelswege eng verbindet, die würde vermutlich zumindest erschwert, wenn nicht gar verhindert werden. Das kann nicht im Interesse Chinas sein.
Wenn ich dann nochmal zurückkommen darf auf Ihre allererste Äußerung, da haben Sie ja sinngemäß gesagt, Sie halten den Einfluss Chinas auf Wladimir Putin, wirklich auf diese Person, doch für sehr beschränkt. Liegt das nur daran, wie ich erstmal geglaubt habe, weil Putin einfach offenbar nicht mehr sehr vernunftgesteuert ist und keiner mehr Einfluss auf ihn hat? Oder verstehe ich jetzt am Schluss richtig, dass im Grunde genommen China da jetzt im Moment gegenüber Russland quasi der schwächere Partner ist, weil die Russen umgekehrt weniger zu verlieren haben?
Aus chinesischer Sicht ist das nicht so. Man muss fairerweise dazu sagen, wenn aus chinesischer Sicht über das Verhältnis zu Russland nachgedacht wird, dann fühlt sich China längst nicht mehr als Juniorpartner, sondern genau im Gegenteil. Russland ist der Juniorpartner. Russland hat den Chinesen eine Menge zu bieten, insbesondere wenn es an Rohstoffe geht, an Öl und Gas. Dort ist das gemeinsame Interesse. Aber schon 2014, nach der Annexion der Krim, hat China sehr, sehr deutlich gemacht, dass die Last der Investitionen beispielsweise auf russischer Seite liegt. Das ist eine Partnerschaft auf Sicht. Das ist keine überzeugte, gemeinsame, wertebasierte Partnerschaft. Da gibt es gemeinsame strategische Interessen, beispielsweise die Kritik am Westen, beispielsweise die Zusammenarbeit im Bereich von Ressourcen, aber sehr viel weiter trägt das nicht. Und eine Frage kann ich Ihnen wirklich nicht beantworten, ob es überhaupt noch jemanden gibt, der auf diesen etwas irre gewordenen russischen Präsidenten einen nennenswerten Einfluss hat.
Aber wo wir gerade, Herr Sandschneider, in dem politisch und wissenschaftlich schwierigen Feld der Vernunft gelandet sind, ich habe auch von einigen Menschen, die ich eigentlich für vernünftig halte, eine Theorie gehört, der ich nicht so anhänge, aber ich möchte Sie mal damit konfrontieren, nämlich die, dass China eventuell die Gunst der Stunde, also dass wir alle auf die Ukraine blicken, nutzen könnte, um selber auch wieder aktiv zu werden, um zum Beispiel eine Invasion in Taiwan durchzuführen. Wie wahrscheinlich ist das?
Ich muss Ihnen sagen, ich halte das für eigentlich eher unwahrscheinlich, wobei man vorsichtig sein muss. Vor einer Woche hätten wir vielleicht auch gesagt, ein Angriff auf die Ukraine ist eher unwahrscheinlich. Potenziell ist das möglich. Ich kenne diese Argumentation auch. Aber China weiß sehr genau, selbst wenn die Aufmerksamkeit der USA und des gesamten Westens sich jetzt auf die Ukraine konzentriert, ein Angriff auf Taiwan wäre auch schon aus militärischer Sicht kein Spaziergang. Die ukrainische Armee zeigt im Moment bemerkenswerten Widerstand. Die taiwanesische Armee ist im Vergleich dazu besser ausgerüstet, besser trainiert und leistungsfähiger. Also ein Spaziergang würde das nicht. Und ich bin mir nicht sicher, ob die chinesische Regierung tatsächlich so bereit wäre, Wabonk zu spielen, wie sie es tun müsste, um das in die Tat umzusetzen.
Wir reden alle im Moment viel über China und seine Rolle in diesem Konflikt. Völlig zu Recht, wie ich finde, aber ich finde völlig zu Unrecht, wird ein bisschen wenig über ein anderes Land gesprochen, das sich auch bei der Resolution im UN-Sicherheitsrat in der vergangenen Nacht enthalten hat und das auch bisher die Vorgänge in der Ukraine nicht als Invasion bezeichnet hat. Indien nämlich. Was spielen dafür Interessen eine Rolle?
Na, Indien hat natürlich den Ruf einer traditionell engen Beziehung zu Russland. Auf der anderen Seite hat Indien einen problematischen Nachbarstaat, nämlich Pakistan, dessen Ministerpräsident der erste Gast Putins nach dem Ausbruch der Kriegshandlungen in der Ukraine war. Da gibt es also ein kompliziertes Dreiecksverhältnis. Und natürlich spielen da auch wirtschaftliche Interessen hinein, aber Indien versucht auch eine vernünftige Strategie gegenüber den Vereinigten Staaten aufzubauen. Und das setzt dann voraus, dass man mit Russland vielleicht etwas vorsichtiger umgehen muss. Die Tatsache, dass ein solcher Krieg in den Vereinten Nationen zur Debatte steht, war etwas, was Indien benutzt hat, um indirekt zumindest auch Kritik an Russland zum Ausdruck zu bringen. Glücklich ist auch in diesem Teil der Welt niemand über diese Vorgänge.
Der Politikwissenschaftler und China-Experte Eberhard Sandschneider im Deutschlandfunk Kultur. Herr Sandschneider, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Gerne.